Auf ein Stadionbier mit Baden FM Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.
Hallo.
Hallo in die Vorweihnachtszeit.
Genau.
Hey, so langsam geht's echt.
Genau.
Es geht drauf zu.
Genau, und ich habe eine Überraschung, denn Steffi und ich sind uns einig, wir machen es wie die Fans. Aus Solidarität schweigen wir 12 Minuten, die ersten 12 Minuten des Podcasts.
Ja, genau.
Nein, aber ich solidarisiere mich wirklich mit den Fans.
Also ja, ich weiß, aber jetzt stell dir mal vor, meinst du, wir könnten das überhaupt 12 Minuten die Klappe
Nein.
halten?
Nein,
also es wäre schon ganz schön schwierig. Aber wir wollen drüber reden.
Ja,
genau,
wir wollen drüber reden.
Die Fanproteste, sag mal, aber das war jetzt beim letzten Spiel eben der Fall. 12 Minuten war es still im Stadion.
Ja, hat geklappt.
Kannst du nochmal sagen, was es damit so richtig auf sich hat?
Also es beginnt heute eine Innenministerkonferenz in Bremen. Die geht von heute bis Freitag, 5. Dezember. Und gemunkelt wird, kolportiert wurde, dass es da unter anderem mit Blick auf Sicherheit in deutschen Stadien um Punkte geht wie personalisierte Tickets, insbesondere für Gästefans, für Gesichtserkennung im Stadion, für dreimonatige Stadionverbote schon bei Einleitung eines Verfahrens, also ohne Prozess letztendlich. Und um Kollektivstrafen für Fans so im Allgemeinen. Und ja, das sind natürlich alles Dinge, die so ein bisschen neben der Rechtsstaatlichkeit stehen, finde ich zum Teil. Ja. Und da kann man nicht die Fans verstehen, wenn die sagen, hey, wenn wir nicht mehr kommen, dann hört es sich so an im Stadion. Und das haben sie demonstrativ gut rübergebracht. Insofern ist das der Hintergrund dieser Fanproteste.
Genau, aber stimmt das denn wirklich? Also geht's wirklich in dieser Konferenz dann darum, das behaupten ja die Fans?
Ja, also es gibt Recherchen von der Sportschau-Redaktion als Beispiel, der ARD, die haben zumindest zum Teil bestätigt, dass es solche Themen gibt. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der sagt laut der Wochenzeitung Die Zeit, das stimmt alles nicht und stände nicht auf der Tagesordnung. Dieser Innenministerkonferenz, die Proteste seien ein Produkt von Panikmacher unter Fans.
Ah ja, also da stehen jetzt Wort gegen Wort. Was sagst du dazu? Also was?
Naja, das klingt für mich so ein bisschen wie der damalige DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht, der 1961, da warst du noch nicht da, aber zwei Monate vor dem Bau der Berliner Mauer erklärte er, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, ne?
Ganz genau.
Also, ich bin ja hauptsächlich als Fan im Stadion, aber du warst ja jetzt in den letzten, sag ich mal, 50 Jahre, kann
50,
ich schon sagen,
50
oder?
Jahre. Seit 50 Jahren besuche ich Fußballstadien regelmäßig.
Genau, da warst du oft genug dort. Hattest du schon mit Gewalt im Stadion zu tun?
Ich persönlich wirklich nicht. Ich habe mich als Fan zwar nie versteckt, habe aber auch nie provokantes Verhalten an den Tag gelegt oder gegnerische Fans beleidigt oder solche Dinge. Aus der Ferne oder aus der medialen Berichterstattung kenne ich natürlich so Prügeleien. Hat man mal gesehen, hat man mal von gelesen, hat man mal gehört. Aber die gibt's auf jedem Schützenfest, finde ich, in jeder Disco. Und da gibt's auch keine Gesichtserkennung dann.
Ja.
Und die sind auch kein fußballspezifisches Problem, ja.
Also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe es schon erlebt. Also ich habe es erlebt, aber nie in dem Kontext, wie man es sich denken würde. Es war nie in einem Kontext mit der Ultraszene beispielsweise, sondern es waren halt immer einzelbesoffene Fans, die jetzt gemeint haben, sie müssen mal.
Wie auf dem Schützenfest, oder?
Genau. Ja. Also deswegen, ich habe es schon erlebt. Ich finde auch, jetzt mal ganz ehrlich, du kannst ja jetzt nicht ganz abtun, dass es irgendwo auch Gewaltexzesse unter Fußballfans gibt. Ne, wir kennen es, Randale im Zug. Ich bin ganz oft schon aus der Straßenbahn ausgestiegen, weil der Zug geräumt werden musste wegen Gewalt im Zug. Da gibt's ja schon auch Schlägereien, das kann man ja jetzt nicht ganz abstreiten.
Steffi, ich bekenne mich sogar schuldig. Ich habe als jugendlicher Bielefeld-Fan bei einer Polonaise durch die Küche der Autobahnraststätte Rhynon Süd mitgemacht.
Ja, das ist
Harmlos. Das ist nicht mehr. Ja, dann finde ich eben auch. Da ist auch nichts zu Bruch gegangen. Die haben natürlich ein bisschen dumm geguckt, aber im Ernst. Also es gibt leider solche Geschichten, die du ansprichst. Idioten gibt's überall.
Ja.
Aber im Stadion selbst passiert am wenigsten, finde ich. Das Stadionerlebnis ist sicher, das würde ich so als Aussage stehen lassen von mir. Oder so sicher, wie es eben sein kann. Dass es immer mal einen Betrunkenen gibt, der um sich haut, weil er spinnt. Das gibt's aber überall. Ne?
Genau, also ich glaube, ich möchte mich da auf jeden Fall dir anschließen. Sobald Menschen aufeinandertreffen in einer großen Masse, wird es immer Situationen geben, die nicht so super toll ablaufen, aber da bin ich bei dir, das ist nicht ein Problem des deutschen Fußballs, das ist ein Problem innerhalb der Gesellschaft, allgemeingültig.
Ja, es gibt immer wieder Überraschungen, ja, ich hatte eben auch einen, darf ich das kurz einflechten, ich kam hier rein, der Philipp begrüßt mich, ein Kollege, und erzählt mir, beim letzten Podcast hat er im Supermarkt gestanden, an der Kasse, musste plötzlich weinen und hat umgedreht, damit ihn keiner anspricht. Wow.
Ja.
Wir haben ja auch beide eine Träne im Knopfloch gehabt. Ja. Also hört mal rein, letzte Ausgabe.
Ja. Genau, hört nochmal rein. Und um das abzuschließen mit den Fanprotesten pro deutsche Fankultur?
Ja, also das Wichtigste ist für mich der Sport, das gebe ich zu. Das Fußballspiel ist für mich das zentrale Ereignis, wenn der SC unterwegs ist oder ja, jetzt eben der SC seit über 30 Jahren, früher war es dann die Arminia. Und es ist wunderbar, wenn Fans dabei sind, die richtig Wirbel und Stimmung machen. Ich persönlich stehe jetzt mehr auf situationsbezogene Anfeuerung als auf dieses Grundrauschen, was da von der Ultraszene, die ist ja neu, ich bin ja ein Fan von früher sozusagen, gemacht wird, dass die jetzt permanent die Fahnen schwingen. Wer es braucht, ich brauch's nicht. Ärgerlich ist, wenn du dahinter sitzt oder stehst, das habe ich auch schon erlebt. Aber ist in Ordnung, tut ja keinem weh, ja. Und ich bin ja ein Fan von gestern, habe ich dir gesagt, kurios, finde ich klasse, aber das Wichtigste ist das Fußballspiel und nicht das Drumherum. Ich kann mit der modernen Fankultur also ganz gut leben, auch wenn ich im Detail nicht immer bei allem sage, das ist meins. Aber das ist alles kein Problem, mit einer Ausnahme. Bei Pyro da gehe ich nicht mit. Also,
ja, das verstehe ich.
Pyro ist gefährlich, gerade auch für Unbeteiligte. Ja. Pyro auf der Tribüne ist aus gutem Grund verboten, kostet die Clubs ein Heidengeld. Und da bin ich wirklich nicht auf Seiten der Pyromanen. Ansonsten gehört die brodelnde Atmosphäre, die Stimmung und die Anfeuerung von den bezahlbaren Stehplätzen zur Faszination Stadionbesuch. Das ist relativ einzigartig in Deutschland, also in der Welt, beziehungsweise in Europa vor allem, dass es in Deutschland so ist, wie es ist. Die Engländer kommen hier rüber, um Fußball zu erleben, das Stadionerlebnis mitzumachen. In England ist furchtbar, weil die Plätze so teuer sind, ist da nur noch Publikum, das sich diese Plätze erlauben kann. Die schauen sich das an wie eine Oper. Und
ich möchte nochmal dran erinnern, für mich gehört natürlich klar Fankultur zum Stadionbesuch dazu.
Ja.
Ich möchte daran erinnern, als wir Geisterspiele hatten während Corona-Zeiten, was das gemacht hat auch in den Stadien, wie schlimm es war, als es keine Fans mehr gab, keine Fans geben durfte in dem Moment.
Gefehlt.
Genau, es hat wahnsinnig gefehlt. Und es hat wie eine Medaille immer zwei Seiten. Die Fans machen auch ganz tolle Aktionen, gerade in Freiburg setzen sich ein gegen sexualisierte Gewalt beispielsweise. Ja. Tolle Sachen, viele Kinderaktionen auch, also wirklich schöne Sachen. Bei Pyro gehe ich vollkommen mit. Leute, hört auf, bitte andere Menschen wirklich mit reinzuziehen, die das nicht wollen, in Gefahr zu bringen. Das ist einfach unnötig.
Finde ich auch. Und es gibt noch eine zweite Schiene. Also ich finde, die Fans sind wichtig, die Stimmung im Stadion ist wichtig. Deshalb solidarisiere ich mich, auch wenn ich nicht in jedem Punkt der Fankultur jetzt Hurra schreie. Aber ich bin auch ein älterer Herr geworden. Ja, ist nicht mehr alles so mein Ding. Aber es gibt eine zweite Schiene, die ich wichtig finde, dass wir nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Idee von unserem Miteinander nicht zu lax umgehen. Ja, bitte kein Rechtsruck, auch nicht im Stadion.
Nirgendwo.
Ja? Deshalb, das Stadion ist, so meine über 50-jährige Erfahrung, ein sicherer Ort.
Ja, sehe ich auch so. Ich finde, damit können wir das Thema abschließen. Ich gebe dir ein Bierchen rüber.
Ja, gut. Also, da haben wir jetzt 12 Minuten geschwiegen, oder auch nicht. Wir haben drüber gesprochen.
Prost, auf die Innenminister
hören ja einen Podcast, wahrscheinlich in der Mittagspause. Mhm. Deshalb. Also.
Ich frage mich auch, wie oft die Innenminister so im Stadion sind und sich das mal angucken.
Ja. Apropos Pilz.
Genau, ab geht's nach Pilsen. Also rückwärts sozusagen zum Pilsen.
Wir haben noch nicht über Pilsen gesprochen. Genau. Ich möchte dir zunächst von meiner Anreise erzählen.
Wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avell für die Unterstützung danken. Avell reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig, Avell.de.
Ich bin ja hier losgefahren. Nach unserer Podcast-Aufzeichnung hat alles wunderbar geklappt. Und dann kam ich an die Grenze. Das ist ja 2 Stunden hinter Nürnberg, ist Pilsen. Ja, also nicht so weit eigentlich. Ich komme an die tschechische Grenze. Ich war ja schon 2-mal in Tschechien. Und mir war von Autobahngebühren nichts bekannt. Jetzt war da aber so ein Stand, da stand was von Vignette.
Ja.
Da habe ich kurz angehalten, es war im Grenzbereich und
ach, haben die das nicht für die Österreicher?
Und wollte dann über meine App, die ich habe für Vignetten, wollte ich eine Vignette kaufen für den Dienstwagen von Baden FM. Und es war aber keine Feldstärke, keine 5G, kein WLAN, gar nichts. Also konnte ich diese App nicht laden, die war irgendwie eingeschlafen, die musste dann wieder wachrufen und das ging halt nicht, weil ich hatte, keine Ahnung, wie das heißt bei euch, junge Leute, Also, Ich habe die mal eigentlich drin, weil ich für die Schweiz das da rüber gemacht habe und so. So, und jetzt habe ich gedacht, mein Gott, 60 Kilometer. Und dann habe ich mir die Bude angeguckt, es war ja kalt und so, ne? Da standen nur LKWs bei dieser Bude mit der Vignette. Mhm. Und dann bin ich halt, komm, 60 Kilometer schaffst du so, ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob das...
Ja.
Ich kann dir nachher ein Foto zeigen. So ein Bulli mit Blaulicht hat mich aus dem Verkehr gezogen.
Wirklich?
Ja! Ja,
weil
ja,
du keine
Vignette
hattest.
Ja. Ich
schön drauf, im Dienstwagen.
Ich hab drauf gezahlt. 80 Euro musste ich zahlen. Und ich habe ihn runtergehandelt. Da wollte er noch deutlich mehr.
Direkt Karma zugeschlagen.
80 Euro Strafe ging auf meine Kappe, weil ich es natürlich nicht vorbereitet hatte.
Ja.
Also das geht voll auf meine Kappe, ist ja völlig klar.
Geil, und direkt rausgezogen.
Direkt rausgezogen,
so,
ja. Ansonsten
dann
war alles
genau
sehr,
gesehen.
Sehr schön, ja, muss ich sagen. Ich hatte das Hotel Gondola, heißt das, als Tipp für alle, die mal nach Pilsen zum Fußball oder auch zur Stadtbesichtigung wollen. Ich war 300 Meter vom Stadion entfernt und 300 Meter von der Altstadt entfernt. Das war wunderbar. Also der Dienstwagen stand von der Ankunft bis zur Abreise auf seinem Hotelparkplatz. Ich konnte alles zu Fuß erledigen.
Ja, cool.
Das war richtig toll. Sportlich, ja, 30 Minuten war SC klar besser, muss man deutlich sagen. Dann kam irgendwie ein Bruch rein, beste Chance, da dann kurz vor dem Abpfiff ein fulminanter Schuss von Joan Manzambi, tolle Parade, Pfostenwischer wurde dadurch daraus und am Ende gab es einen verdienten Auswärtspunkt. 11 Punkte in der Tabelle und 11 Punkte reichen mutmaßlich schon für die nächste Runde, also im letzten Jahr hat es in der Europa League gereicht, zumindest mal für die Playoffs, ja. In der Champions League hätte es auch gereicht, aber nicht für jeden, da kam das Torverhältnis noch mit rein, habe ich mal reingeguckt in die letztjährigen Tabellen, aber wir haben ja noch ein paar Spiele, ja, wir haben
so
ja noch
eben.
Heimspiel Salzburg morgen in einer Woche, also Donnerstag
in einer Woche.
In einer Woche. Tel Aviv haben wir noch zu Hause im nächsten Jahr und Lille auswärts. 4 bis 6 Punkte kann man da schon noch machen und das würde dann die direkte Quali fürs Achtelfinale bedeuten.
Und das wäre schon nett.
Davon gehe ich aus.
Ja.
Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass unsere Jungs das hinkriegen, weil wir haben eine starke Truppe. Ne?
Ja.
Haben sie gezeigt?
Am Sonntag. Sonntagabend haben wir uns quasi virtuell verabredet, wir beide.
Ja, genau, es war richtig
schön. Ich muss mal sagen, ein Sonntagsspiel kickt doch mal anders rein. Das ist einfach eine späte Uhrzeit, jetzt wird es so früh dunkel.
Ja.
Und ich lag schon sehr entspannt zu Hause, muss ich sagen. Und dann habe ich mich nochmal so aufgerafft und dachte so, hu, ja, los geht's.
Aber die Jungs haben uns wach gemacht,
genau,
oder?
Genau, dann also, war man recht schnell wach, muss man sagen.
Ein großartiger Auftritt. Das Neue war, dass es über 90 Minuten ein großartiger Auftritt war und nicht nur eine Halbzeit oder eine halbe Stunde. Also es war ja schon auffällig, dass wir in München eine halbe Stunde geglänzt haben, dass sie in Pilsen eine halbe Stunde geglänzt haben. Da hat man sich ja schon Sorgen gemacht, wieso ist das immer nur so ein Teil und früher war es mal eine Halbzeit oder so. Es waren 90 Minuten Klasse gegen Mainz. Frühes Höhler-Tor in der 6. Minute schon nach Traumpass von Grifo. Eigentlich regulär, sag ich. Ich finde auch mit dieser, wie heißt die Linie?
Toll, was denn so?
Nee,
VR-Linie meinst du?
Nee, ja, die Linie, die der VR da, diese angeblich bestechungsfreie Linie, also das Foto, was es gibt.
Ja, ja, ich weiß
mit
schon,
der
was
Schulter,
meinst,
die da offen sieht. Aber du kannst mit der Schulter noch kein Tor machen, das ist Pfand. Ja.
Ja.
Also ich garantiere, wenn der Körperteil, der da abgebildet ist, als im Abseits befindlich, wenn der ein Tor erzielt, dann wird das Tor nicht anerkannt. Wegen Handspiel. Ich habe mal mich daran erinnert, Freiburg hat mal gegen Bayern gespielt, Bayern kriegt einen Elfmeter, kriegt einen Freistoß, den schießen die einem Spieler, dem äußeren Spieler in der Abwehrreihe, hier oben gegen die Schulter. Und es gab Handelfmeter für Bayern München. Ja, insofern, für mich regulär das Tor.
Aber so, wie du es machst,
ja,
machst
aber
falsch,
es
falsch.
Ne? Es hat nicht gezählt. Es ist ja gerade in der Diskussion diese hauchdünne Abseitsentscheidungen durch den VAR. Die pervertieren doch die Regel und den Fußball eigentlich an der Stelle. Aber egal, 12 Minuten später, 6 Minuten später in der 12. Minute, hat's dann geklingelt, Ecke Grifo, der ein Topspiel gemacht hat.
Wollte gerade sagen, also der
wie
war schon richtig
Gott,
viel beteiligt. Ja.
Kopfball von Lina hat, der ebenso ein Topspiel gemacht hat, war auch klasse. Und dann wehrt der Torhüter, lässt den Ball so abklatschen und Kübler, der stochert ihn rein und ich wiederhole mich, auch Kübler hat ein Topspiel gemacht. Nicht von ungefähr kommt, dass diese drei plus Manzambi sich in etlichen Mannschaften der Woche wiederfinden.
Mm.
Je nach Medium, mal die zwei, mal die drei, mal der. Und es war wirklich ein großartiger Auftritt. Und dann stand es halt 2-0. Und der Sportclub, 1-0 stand erstmal.
Ja, genau.
Und in der 26. Minute schneller Konter über die rechte Seite, Zusammenprall, Kübler mit Bell von Mainz. Wenn, dann war es faul vom Mainzer, deshalb war es klug vom Schiri, Der lässt laufen, Vorteil für Freiburg. Der Angriff läuft weiter über Höhler. Der dribbelt über rechts, bedient Grifo und der macht das 2:0. Winsche, nicht nur wie ein Jungspund, sondern wie ein Torjäger. Der hat jetzt so viele Bundesliga-Tore gemacht
wie Nils Pedersen. Ja.
Unglaublich, oder? Noch vier, dann hat er ihn auch in der Gesamtwertung als Rekordtorschütze aller
dann
Zeiten
des SC
Freiburg. Dann darf Grifo, dann darf Winsche mal kommen, keine Pizza mitbringen oder so,
genau,
zum Beispiel.
Ja. Ja,
dann machen wir eine Mittagsaufnahme, ne? Also, nach dem 2-0, noch vor dem Ende der actionreichen ersten halben Stunde, rote Karte gegen Paul Nebel. Der Mainzer traf Lienert mit der offenen Sohle.
Am Schienbein, ne?
Oberhalb des Knöchels, das ist immer wichtig. Am Schienbein, es ist keine hohe Intensität gewesen. Aber der Schiri ist ja kein Orthopäde. Ja? Der guckt ja auch nicht nach, ist ein blauer Fleck oder so. Bei diesem Trefferbild ist es eine klare Sache. Da ist Rot alternativlos. Das sind die Worte des Schiedsrichterbeobachters, der direkt neben mir sitzt immer im Stadion. Ich sitze immer neben dem Schiedsrichterbossen da. Und den habe ich dann angefangen, war das jetzt zwingend rot? Und er sagte, zwingend rot, bei dem Trefferbild gibt es keine Alternative. Oberhalb des Knöchels hat man ja mal festgelegt.
Ja.
Und dann offene Sohle. War ein bisschen unglücklich für den jungen Burschen, der dann mit Rot raus musste. Ja, das war
für
ja nicht Mainz
hat es halt auch nicht besser gemacht, ne?
Nein, also ich glaube auch nicht, dass das entscheidend war.
Nee,
weil
ich auch nicht.
Die haben ja eh schon 2-0 geführt, ein reguläres Tor aberkannt. Komm nochmal drauf zurück. Andi steht es 3-0. Der Grifo hatte noch eine Riesenchance, die für mich aus meinem Blickwinkel aussah wie ein Pfostentreffer, war aber ein Spieler, der das abwehrte auf der Linie. Ist ja egal, es wäre ein Tor wert gewesen. Der Sportclub hat die rund gemacht, so richtig, führte dann 2-0 zur Pause und durfte in der zweiten Hälfte und den Rest noch der ersten Hälfte in Überzahl spielen. 50. Minute, Traumtor Mansambi. Nach verzögertem Doppelpass mit Juito auf engstem Raum, das war die hohe Schule, ja. Ich meine, Doppelpass ist eigentlich was Simples, aber weil es so simpel ist, ist es so genial, wenn er gelingt. Und Juito hat den Ball kurz angenommen, hat gewartet, dass er in Position war, hat dann weitergespielt. Auf engstem Raum, im Strafraum und dann Mansambi nimmt den Ball mit und haut ihn rein zum 3-0. Ja, und dann gab es in der 78. Minute noch eine scharfe Flanke von Günther. Der Ball prallt von Matanovic ab und kommt zu Mansambi. Der super cool vollstreckt, aber Matanovic stand Hauch im Abseits, Treffer zählte nicht. Und dann dachte ich, läuft gut für Steffi. Die hat ja
3-0. Ich habe ja 3-0 getippt.
Die hat 3-0 getippt, die Steffi kann sich freuen, aber dann kommt ja die 90. Minute, Steffi.
Tolle Leistung vom Sportclub, egal ob es noch ein vierter Treffer fällt oder nicht. Es war heute ein Spiel, das zum Advent passte. Man hat die Lichtlein angezündet. Aber eigentlich sind es doch vier im Advent. Also Jungs, dann macht er noch einen. Da freut sich die Steffi auch.
Das du bist so fies, Frank.
Ja,
nur mal kurz für unsere Hörer. Ich habe 3-0 getippt. So.
Ja, in unserem Wettspiel, was wir haben im Podcast. Jetzt kommt der Grifo nochmal. Und da kommt die Flanke nochmal. Und da kommt der Kopfball und die Chance. Und Tor! Tor! Tor!
Für den SC Freiburg. Glückwunsch sagen Baden FM und Waldhaus.
Och, wie schade,
ich
Steffi.
Es nicht.
Och, wie schade, Steffi.
Du bist so schade. Ich kenne es so sehr.
Aber jetzt warten wir natürlich ab, dass noch gecheckt wird, weil wir haben das ja heute schon mehrfach erlebt. Also meiner Meinung nach klarer Treffer, Torschütze, müsste Osterhage gewesen sein, war im Gewühl so ein bisschen. Deshalb lege ich mich da gar nicht fest, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass der Torschütze den Namen Osterhage trägt. Flanke von der linken Seite. Und jetzt hört man das. Ja, habe ich richtig gesehen. Patrick Osterhage. Patrick! So, jetzt wissen wir es.
So, jetzt wissen wir es.
Jetzt wissen wir es. Und damit hast du nur einen Punkt, ich auch nur einen. Aber ich habe aus der Woche nämlich zwei mit, weil ich hatte unentschieden getippt.
Richtig.
In Pilsen. Wie steht's denn jetzt eigentlich?
Unentschieden.
Unentschieden bei uns beiden.
Ja.
Ne?
Und ich habe übrigens mal geguckt, weil wir dachten, wir sind so schlecht in dieser Saison.
Ja.
Ich habe mal mit dem letzten Tippspiel verglichen. Wir sind gar nicht so schlecht.
Wir sind wir
waren
gut, ne?
Letztes Mal hatten wir eine gleichbedeutendere, also gleichwertigere Ausbeute.
Ja.
Wir haben schlecht jetzt angefangen, aber jetzt so langsam sind wir drin. So.
Aber wir kennen halt was davon.
So
wir
eben.
Sind jetzt ja Experten
eben.
In gewisser Form.
Genau, das war mein Spiel. Wir haben uns gefreut. 4 Lichtlein ging an, 4 Kerzen, 4 Tore.
Genau.
Perfekt.
Jetzt ist DFB-Pokal. Das Problem, dieser Podcast erscheint mittwochs um 18 Uhr.
Da spielen die halt dann.
Da ist heute, also wenn ihr das eventuell gleich zum Start hört, was ich nicht glaube, ihr hört mit Sicherheit die Fußballshow von uns, ja, den DFB-Pokal. Eben. Aber also ich kann ja nicht mich zweiteilen. Also,
und wir können jetzt vor allem nicht in die Zukunft schauen.
Deshalb werden wir jetzt nicht großartig über das Pokalspiel des SC sprechen. Das machen wir dann nächste Woche bei der Rückschau. Aber es gab ja gestern schon Pokalspiele. Dortmund verliert gegen Leverkusen.
Richtig bitter.
Das war bitter, weil Dortmund schon besser war, aber die haben halt, waren nicht so effizient. 0-1 am Ende. Leipzig gewinnt gegen Magdeburg, das ist ein normales Ergebnis. Ich möchte weder in Leverkusen noch in Leipzig spielen, wenn Freiburg weiter käme, in die Viertelfinale. Was ich toll fand, Hertha mit 6-1 hat sich befreit. Ich würde sogar im Viertelfinale zu Hause gegen Hertha oder in Berlin gerne spielen. Das wäre beides reizvoll. Gladbach verliert gegen St. Pauli, hat mich sehr für die Paulianer gefreut. Man hat ja irgendwie eine Sympathie mit denen, aber ich zumindest.
Ja, und, nee, voll.
Da gilt das Gleiche. Ja, ein Viertelfinale gegen St. Pauli oder auf St. Pauli. Da wäre richtig was los, glaube ich. Ne?
Das glaube ich auch.
Aber wir wollen natürlich den Tag nicht vor dem Abend. Wir müssen doch erstmal durch.
Darmstadt 98.
Jetzt und heute gegen Darmstadt 98. Alles weitere darüber jetzt zu reden, wäre Quatsch, weil die Leute hören diesen Podcast, wenn das Spiel rum ist und wir wissen nicht, wie es dann gestanden hat.
Wir reden aber nächste Woche drüber, wenn wir wissen, ob wir noch weiter im Pokal spielen.
Aber ich hätte ja so ein paar alte Pokalstories.
Ja.
Ein Schuss Nostalgie.
Ja, wir reden über den DFB-Pokal, Steffi.
Pokal.
Ich habe mir mal gelangweilt. Ich nehme dich mit auf eine kleine Zeitreise. Meine allererste Pokalerinnerung in meinem Leben, ja, geht zurück.
22.
Dezember 1973.
Ich habe gerade 72 gesagt. Guck mal, wie gut ich.
Am 22. Dezember 1973, ich war 13 Jahre jung, spielte im DFB-Pokal Achtelfinale. Das ist gleich, die gleiche Runde wie jetzt.
Mhm.
Der Regionalligist Arminia Bielefeld, die waren zwischenzeitlich in der Bundesliga, wurden dann zurückgestuft wegen Bundesliga-Skandal, du erinnerst dich, und waren dann in der Regionalliga und spielten dann im Pokal gegen den Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern. Im Sturm von Kaiserslautern stand Klaus Toppmöller, später Bundesliga-Trainer, sein Sohn trainiert jetzt die Frankfurter Eintracht. Ne? Und er stand in der 45. Minute praktisch mit dem Halbzeitpfiff, fiel das 0-1 für den Favoriten durch den Sandberg. Ich glaube, das war ein Schwede, aber ist auch wurscht. In der 64. Minute gibt's Eckball für Bielefeld. Totale Außenseiter natürlich gegen den Bundesligisten. Ja, aber gut gespielt. Und in dieser Unterbrechung wegen des Eckballs wird ein Spieler eingewechselt, den hatten die gerade erst verpflichtet. Aus Nijmegen in Holland kam Volker Graul, so ein großer, lockiger Mittelstürmer, kommt also auf den Platz gelaufen. Es gibt diesen Eckball. Und der fliegt in den Strafraum und Graul läuft in den Ball rein und köpft ihn zum 1:1 ins Tor. Das war natürlich ein magischer Moment für einen Fußballfan, ja. Und für den Graul denke ich auch, ja. Die einen glich einem Torhaus. Volker Graul war fortan Held und Torjäger des Arminia. Der war nachher sogar, ging um 1 Million, ob er zu Bayern geht, aber Bayern wollte die Millionen nicht zahlen. Das war damals extrem viel Geld im Fußball.
Heutzutage ist es
Taschengeld. Heute willst du 1 Million Marken.
Ja.
Die Folge, es blieb beim 1-1, ne? Die Folge war dann kein Elfmeterschießen, so wie jetzt, sondern Wiederholungsspiel in der Pfalz, natürlich ärgerlich. Da fuhr dann der Regionalligist hin und verlor mit 3-0, war ja klar. Ne? Aber ich bin ja auch mit dem SC durch den Pokal gereist, auch da eine kleine Zeitreise.
Ja.
Erste Erinnerung, 94, erste Runde. Wir spielten bei den Stuttgarter Kickers, die waren unterklassig. Ne? Wir waren hoher Favorit, verlieren dort, aber 3-1. Und zur Erinnerung, wir hatten das Thema schon mal, drei Tage, eine Woche später, war das erste Bundesligaspiel in Karlsruhe, haben wir wieder verloren.
Ja.
Und dann kam das 5-1 gegen Bayern am zweiten Spieltag und die erfolgreichste Saison ever, das SC Freiburg mit Platz 3 am Ende. Ich habe da sehr lebendige Erinnerungen, aber im Pokal ging es wieder Niederlage los, bei den Stuttgarter Kickers. Ein Jahr später, 95, 19. September, zweite Runde. Oh, das ist eine Besonderheit. Ich war jetzt so anderthalb Jahre, fast knapp 2 Jahre hier als Reporter des SC Freiburg und vorher mein Leben lang ja Arminia-Fan und Arminia-Reporter dann am Schluss gewesen. Und es kommt im DFB-Pokal zum Spiel SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Hier in Freiburg.
Yep.
Erste Begegnung meiner beiden Herzensvereine gegeneinander und ich hatte mir wirklich Sorgen gemacht. was das mit meinen Gefühlen, mit meiner Gefühlswelt, weil ich bin so verrückter, ja. Ich habe mir gedacht, boah, mein Gott, ich es ist so, als
tagelang vorher nicht geschlafen.
Ja, als ob du mit deiner neuen Freundin deine erste Freundin triffst, so ungefähr. Ja, also
sind
es war
ein bisschen unangenehm.
Ah, ja, es war irgendwie so. Und vielleicht erst zu den Fakten. Der SC gewinnt mit 1:0. Torschütze Andreas Zeyer in der 74. Minute. Das war die Arminia-Mannschaft damals. Nach meinem Weggang haben die Promis verpflichtet, ja. Also ich ging weg und dann haben sie Uli Stein geholt, Armin Eck, Thomas von Hesen, Fritz Walter, alles große Namen der damaligen Zeit aus der ersten Liga, ja. Und die kamen dann zu Bielefeld in die Regionalliga. Und Trainer war mein alter Spezi Ernst Middendorp. Der hat mich übrigens nach dem Spiel in München gerade angerufen, im Auto, weil der auch in München war. Allerdings auf einer Trainerfortbildung und nicht im Stadion. Wie gesagt, der Kontakt besteht nach wie vor nach so vielen Jahren, ja. Erste Begegnung mit Arminia seit meinem Weggang, also was macht das mit meinen Gefühlen? Ich habe ganz schnell gespürt, es läuft, ja, ich muss jetzt nicht hier, ich fühle mich nicht untreu, sondern ich bin SC, ne?
So.
Bis dann die Minute kam, als aus der Kurve der Gäste, der von mir in der Tat kreierte, und als 16-Jähriger habe ich den mal in die Szene gebracht, dieser Schlachtruf, Bielefeld, ja. Bielefeld. Steffi, Gänsehaut, Kloß im Hals, es war unglaublich. Es war ganz schwierig und es war wie gesagt wie die hübsche neue Geliebte und die alte und erste Freundin, die aufeinandertreffen. Mittlerweile ist es so.
Mittlerweile ist der SC quasi deine Ehefrau.
Ja, mittlerweile bin ich mit dem SC verheiratet und es gibt auch keine Zweifel mehr.
Ja.
Gab auch damals letztlich keine Zweifel, aber dieser Moment, als die Fans meinen Song oder meinen Schlachtruf, den ich implantiert hatte in der Szene, gesungen habe, der heute noch eine große Rolle spielt. Heute finde ich es noch wahnsinnig, wenn ich da bin und höre das, ja. Auch im Fernsehen oder so. Aber damals war das natürlich ein besonderer Moment für mich, ne? Ist ja klar. Aber wir wollen uns nicht zu sehr dran aufhängen. Wir gehen weiter. 97. Erstrunden aus des SC mit 1:0 bei Regionalligist 1. FC Saarbrücken. Wir waren Zweitligist. Ganz, ganz bitteres Erlebnis. Ich weiß noch, wie sauer ich auf der Rückfahrt durch Saarland war, durch Frankreich und so. Ah, unglaublich. So, der SC stieg dann in der Saison. Die waren damals ja Zweitligist, als sie in Saarbrücken verloren haben, stieg dann trotzdem auf am Ende der Saison und war dann wieder in der Bundesliga. Der erste Wiederaufstieg war gelungen und im Pokal war der Bundesligist SC Freiburg zu Gast beim Regionalligisten Sportfreunde Siegen und flog raus 1:0.
Es ist irgendwie, ne? Also
ah, du. Und 99 am 22.12. Viertelfinale. Der SC Erstligist spielt beim Zweitligisten Stuttgarter Kickers. Wieder die Stuttgarter Kickers. Es war bitterkalt, das weiß ich noch. Ich habe so gezittert. Habe jetzt so Handwärmer, so elektrische Handwärmer
sehr gut
gekauft, jetzt fürs Stadion. Ja. 1:0 verloren. Wahnsinn, Wahnsinn. So, zwei Spiele habe ich noch. 2001, erste Runde, gab es eine Besonderheit im DFB-Pokal. Die Jungs haben gespielt in Berlin beim SV Yeşil Yurt, hatten wir auch schon mal.
Ja, Thema. Genau.
Türkischer Sportverein aus Berlin, der sich da qualifiziert hatte. Der SC hat mit 2:4 gewonnen, aber am selben Wochenende, erste Runde DFB-Pokal, SC Freiburg 2, die durften damals, die zweiten Mannschaften durften mitspielen.
Ach, wirklich?
Ja, ja. Also ich erinnere mich, dass ich glaube 93, hat sogar die Reserve von Hertha BSC, also Hertha 2, hat das Pokalfinale erreicht, hat gegen Leverkusen, krass. Und da war ich und hab's übertragen für RTL Radio. Und also da war jetzt das Spiel der zweiten Mannschaft des SC Freiburg gegen Schalke 04 im Dreisamstadion. Der SC 2 hatte sich so ein bisschen verstärkt aus den Profis mit dem Umar Kondé zum Beispiel und mit Florian Bruns, unserem heutigen Co-Trainer. Die haben damals in der zweiten dann mitgeholfen und haben Schalke so richtig in Verlegenheit gebracht. Schalke hatte richtig Mühe, mit 1:0 zu gewinnen. Ebbe Sand war der Torschütze, aber Hut ab, das war für eine zweite Mannschaft ein richtig guter Auftritt. Und jetzt als Abschluss komme ich aus gegebenem Anlass auf die zweite Runde des DFB-Pokals 2001-2002. Gegner war der Regionalligist SV Darmstadt 98. Mm. Ja, die spielten gegen unsere Bundesliga-Truppe. 23. Minute 0:1, Levan Kobiaschwili. 32. Minute 1:1, Sascha Meier. Boah, denkst du, was ist los? Halbzeit 1:1. 79. Also 11 Minuten vom Schluss. Hassa schießt es 2:1 für Darmstadt. Aber in der 83. Minute Tor für die Freiburger durch Alexander Jaschwili. Grüße nach Georgien, Jaschi. Jaschi macht das 2:2. Es gab Verlängerung im Stadion am Böllenfalltor. Und in der 96. Minute schon wieder dieser Sascha Meier. 3:2 für Darmstadt. In der 116. Minute dann der Ausgleich durch Fabian Gerber. Der hat mal bei uns gekickt. Das ist der Sohn von Franz Gerber. Ein ganz bekannter Kicker war das. Fabian war bei uns Profi, hat später einen schweren Motorradunfall gehabt. Und hat da aber das 3:3 gemacht, der Fabian. Also gab es kein Wiederholungsspiel, wie also nee. Du normal, sondern es gab Elfmeterschießen. 0:1 für Freiburg. Ei, ei, ei. 0:1 durch Lars Hermel, heute Jugendtrainer beim SC. Mihailovic glich aus. Und das Problem ist, alle anderen Freiburger haben verschossen. Kobiaschwili.
Wirklich?
Kobiaschwili verschießt. Sascha Meier trifft. Sascha Meier.
Wer ist Sascha Meier?
Das ist Sascha, ja. Und Wladimir But, der Russe von uns, hat auch verschossen. Und Da Costa trifft zum 3:1.
Nein.
Da durften wir noch einmal, Fabian Gerber durfte noch mal antreten. Der hat ja immerhin schon einen Treffer gemacht. Und er verschießt auch. Also 3 verschossene Elfmeter. Da sind wir gegen Darmstadt rausgeflogen, was ja heute nicht passiert. Das nee. Werden wir dann nächste Woche besprechen. Ja.
Nee.
Ja, was also, sowas.
Das sehen wir überhaupt jetzt hier nicht als schlechtes Omen oder sonst was. Auf gar keinen Fall. Heute wird das alles gut gehen.
Aber ich möchte, dass wir beide einen Tipp abgeben.
Ja, das müssen wir. Ja.
Also ich
also klar.
hoffe und tippe und ihr wisst längst, wie es ausgegangen ist, wenn ihr das hört. Aber ja, wir sind ja, wenn wir ehrlich sind, Mittwochvormittag, ja. Mittwochmorgen. Ich tippe 3:1 für den SC.
Es steht ja heute auch Flo Müller im Tor, gell?
Ja, Flo.
Ja,
Flo,
genau.
Flo macht das ja in Düsseldorf, hat das
deswegen,
auch super gemacht.
Ja, genau. Deswegen sag ich 2:0.
2:0.
So.
Bist du Müller-Fan?
Nö, aber
ich... Saarländer. Ein hübscher Junge.
Saarländer. Zwei meiner besten Freunde sind Saarländer.
Ja. Ich glaub, das ist witzig. Dann eine Bedienung aus dem Heuboden geheiratet. Ja.
Mhm. Ja, die Saarländer, wenn die untereinander reden, das ist nochmal echt eine eigene Welt, muss man sagen.
Ja.
Also wirklich, also... Ganz wild. So, jetzt...
Also Samstag ist wieder Bundesliga.
Genau, gehen wir weiter. Bundesliga,
Heidenheim. Wir schauen auf den Gegner. Gegner ist auswärts. Der erste FC Heidenheim, ja, so sieht's aus.
Der Gegnercheck.
Ja, die haben etwas Besonderes geschafft. Die haben am Wochenende mit 1:2 gewonnen bei Union Berlin.
Mhm.
Aber man muss auch genau hingucken. Es war ein grottenschlechtes Spiel, ja. Und dann hat sich auch noch der Berliner Trainer so ein bisschen vercoacht, wenn wir ehrlich sind. Union führt mit 1:0, ja. Und dann steht's bis zur 90. Minute 1:0. Und dann aber kommt Heidenheim, macht den Ausgleich und in der Minute 90. plus 5 oder plus 6 oder so gelingt ihnen tatsächlich der Siegestreffer. Die haben natürlich gejubelt wie in einem Pokalsieger.
Ja, klar.
Ohne Ende haben sich vorgeschoben von Platz 18 auf Platz 16. Das ist ein Riesenunterschied. Mit 18 steigst du ab, auf 16 hast du Relegation. Ja. Also war das, die haben Rückenwind. Das ist eine Sache, die man bedenken muss. Die kommen jetzt ja mit breiter Brust, die haben gewonnen bei Union und werden versuchen, das zu vergolden im Heimspiel gegen Freiburg. Trotzdem ist es natürlich bisher eine enttäuschende Saison des FCH. Sie werden von allen als der mutmaßliche Absteiger gehandelt. Schau mal auf die Heimspiele von Heidenheim in dieser Saison. Los ging es um 1:3 gegen Wolfsburg. Und Wolfsburg, weißt du, ist nicht die keine besonders gute Mannschaft. 0:2 gegen Dortmund, muss man eingestehen, kann passieren. Dann haben sie 2:1 gegen Augsburg gewonnen. Da ist der Trainer weg, hast du mitgekriegt?
Ja, Sandro Wagner, tschüss. Ja,
ciao, ciao. Das waren die ersten Punkte von Heidenheim. Am 5. Spieltag haben sie die geholt, gegen Augsburg. Das nächste Heimspiel ging dann gegen Bremen. 2:2 aus, dann gegen Frankfurt, Hut ab, 1:1 und dann 0:3 gegen Mönchengladbach verloren. Also die haben wechselhaft gespielt, ja, von den Ergebnissen.
Aber halt auch nicht prall.
Nicht wirklich prall. Was mir aber aufgefallen ist, gegen Bremen, 2:2 gegen Bremen haben sie mit dem 4-4-2 gespielt. Beim 1:1 gegen Frankfurt mit dem 4-1-3-2. Und beim 0:3 gegen Gladbach mit einem 4-2-3-1. Das heißt,
sie probieren sich ein bisschen
Frank
aus,
Schmidt,
ja.
Der Frank Schmidt probiert alles, ja. Sehr variabel. Und wenn ich jetzt der Julian Schuster wäre, ich wüsste nicht, wie die gegen uns antreten.
Klar,
ne? Das ist natürlich schwierig. Ja.
Wenn du immer wechselst in allen Spielen.
Beim Auswärtssieg in Berlin noch wieder was anderes mit Dreierkette. 3-4-3 gespielt, also Dreier-Fünferkette hinten. Ne? Also sehr, sehr, sehr flexibel. Und was man noch wissen sollte, 2 Ex-Freiburger zählen zum Stamm beim 1. FC Heidenheim. Der Linksverteidiger Jonas Föhrenbach und Mittelstürmer Marvin Pieringer wurden in der Freiburger Fußballschule ausgebildet und die konnten sich beim SC dann in der Bundesliga nicht wirklich dauerhaft durchsetzen. Aber Bundesliga-Profis sind sie trotzdem geworden beim 1. FC Heidenheim. Ich freue mich immer wieder, wenn sie gut kicken, aber bitte nicht gegen uns. Ne?
Könnt ihr sonst immer machen, nur dann nicht.
Ja. Beim letzten Gastspiel in Heidenheim hat der SC mit 0-3 gewonnen. Ich erinnere das noch sehr gut. Doan und zweimal Grifo hießen die Torschützen. Und der Sieg in Berlin gibt Heidenheim Auftrieb, klar. Überbewerten sollte man die Leistung aber nicht. Es war ein grottenschlechter Kick an der Alten Försterei. Union, hatte ich ja schon erklärt, ging schon vor der Pause in Führung. Und dann hat der Trainer, warum auch immer, so gewechselt, dass er die letzten 20 Minuten praktisch nur noch defensiv am Platz hatte.
Ja.
Und also ich rede von dem Trainer der Berliner. Und so kam dann diese Wende, dass sie das Spiel gedreht haben. Aber das Spiel zeigt auch, Heidenheim lebt noch und kämpft noch um den Klassenerhalt. Also
Frank, Lirum Larum, was heißt das für dich?
Mental sind die richtig gut, ja. Und sind auf dem Relegationsplatz, haben St. Pauli und Mainz überholt. Also was muss man machen? Bevor ich den Tipp abgebe, sage ich, du musst den Kampf annehmen, den Heidenheim immer bietet, egal wann und in welcher Minute. Wir haben da ja auch schon mal in der Schlussphase nach Führung verloren, was gar nicht ging eigentlich.
Ja.
Du musst
jetzt
da
nur nicht nervös werden, gell?
90 Minuten den Kampf annehmen und dann deine fußballerische Qualität, die höher ist als die von Heidenheim, in die Waagschale werfen. Aber erst den Kampf annehmen und dann das Spielerische. So wie gegen Mainz. Wir wissen doch jetzt. Als ich eben kam, sagte mir die Kollegin am Eingang, du, die Freiburger, die gewinnen ja jetzt auch gegen Schlechtere. Das ist ja super. Ja? Aber wir hatten ja sonst immer Probleme als Favorit.
Ja,
ne?
Ja.
Also, ich habe jetzt einen frechen Tipp. So frech habe ich selten getippt. Aber es gibt ja die Vorlage vom letzten Jahr. Ich sage, es geht aus wie letztes Jahr. 0-3 für uns.
Ja, 3-0, weil du dachtest, dass das für mich fast so gut ausgegangen wäre, ne? Das letzte Wochenende. Deswegen machst du das, ist mir schon klar.
Nein, ich mache meine Tipps immer völlig unabhängig von dir.
Ja, du tippst aber also nicht so hoch. Ich schon und ich glaube nicht, dass sie keinen Gegentor kriegen. Ich sage 3-1.
3-1?
3-1.
Ja, ja. Nehme ich auch an.
Ja, nimmst du an.
Hauptsache gewinnen.
Ich möchte jetzt mal wieder einen Dreier. Ich sag's, wie es ist. Ich war so knapp dran, ich habe dran gerochen jetzt. Wir schauen jetzt einfach mal, was bei den Frauen so geht, würde ich sagen.
Frauen regieren die Welt. Tor für den SC Freiburg.
Die SC Freiburg Frauen.
Ja, die sind auch wieder da.
Die müssen am Freitag ran.
18.30 Uhr beim VfL Wolfsburg.
Das lief ja nicht so gut, das letzte Mal im Pokal.
Kommen wir gleich drauf, aber ersten Blick, gestern ging es auch nicht so gut, ja. bei der Women's Nations League im Finale.
Tut mir so leid.
Unter die Räder gekommen in Spanien. Es war keine Spielerin des SC Freiburg bei der A-Nationalmannschaft dabei. Das halten wir mal fest und insofern kann ich damit leben. Ja. Nein, Quatsch, aber ja.
Tut mir leid einfach. Also die haben so einen tollen Teamzusammenhalt. Es wäre einfach sehr gegönnt gewesen.
Aber obwohl keine Spielerin von unseren Mädels dabei war, 11 waren unterwegs jetzt in dieser Länderspielpause. Aurélie Cilac, Svenja Völmli und Lela Egli mit der A-Nationalmannschaft der Schweiz. Alena Bienz war hier auf Abruf nominiert. Lisa Kolb hat in Österreich A-11 gespielt und sogar getroffen. Tessa Blumenberg, Selina Fobian, Greta Stegemann und Luca Birkholz waren mit der deutschen U23-Auswahl unterwegs. Ich will mal so viele, gell?
Ja,
so
voll.
Talente haben wir. Auf Abruf nominiert waren hier Rebecca Adamczyk, Nia Senk und Merit Felde. Aber die ist 26. Warum die jetzt auf Abruf für die U23 stand, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich haben die auch
die
Möglichkeit, zwei Routiniers da mitspielen dürfen. Und Merit Felde wäre jetzt so eine erzieherisch tätige in diesem Kreis der jungen Damen. So, bei einem Lehrgang der österreichischen U23 war Nicole Ujukwu mit dabei. Mialena Maas und Mai Schneider waren schließlich noch mit der deutschen U19-Auswahl unterwegs. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein vernünftiges Teamtraining war in der letzten Woche nicht möglich.
Ne? Nee.
Aber das war beim Gegner vom Freitagabend, 18.30 Uhr, live bei uns, sicher noch extremer, denn beim VfL Wolfsburg kicken ja eigentlich nur Nationalspielerinnen.
Ja.
Ne? Verschiedene Nationen, außer Poppy, die ist ja aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und macht nur noch Vereinssport. Trotzdem, die Mädels vom SC fahren zum VfL Wolfsburg wie unsere Männer zum FC Bayern. Ja, also mit wenig
es
Erwartung.
Es ist einfach eine mit einer der besten Mannschaften in der
Frauenliga. Ja, du hast keine Chance, genau. Aber die willst du nutzen. Da steht teilweise Weltklasse auf dem Platz, muss man einfach wissen, haben wir im Pokal gemerkt. Aber du musst natürlich da sein, wenn der Gegner überraschend mal schwächelt. Kann ja mal passieren. Ne? Erwartungen darfst du als Fan oder auch als Reporter nicht an solche Spiele knüpfen. Das wäre ungerecht, finde ich, dass den Mädels zu sagen, da muss was holen. Ja. In Wolfsburg kicken, von VW fürstlich bezahlt, Weltstars. Beim SC sind es Top-Talente, die vielleicht mal ein Star werden wollen. Und ein paar richtige, gute Bundesligaspielerinnen haben wir auch noch, die etwas älteren Jahrgangs sind, aber eben keine Weltstars, muss man so sagen. Trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wolfsburg gegen Freiburg am Freitag ab 18.30 Uhr in Wolfsburg und live bei uns. Ich schlage nämlich mein Homeoffice im Hotel in Stuttgart auf, denn wir kicken ja mit den Männern am Samstag im schwäbischen Heidenheim. Und dann gibt's halt mal Frauenfußball vom Bildschirm mal wieder, kommt ja öfter vor und letztlich stört's keinen großen Geist. Gell?
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß heute Abend.
Ja, heute
schönen
Abend.
Pokalabend.
Die Däumchen wünsche ich uns allen und ich wünsche uns ein Viertelfinale. Irgendwo ein geiler Gegner, aber nicht Bayern oder Leverkusen oder Leipzig.
Das wünsche ich und ich wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit jetzt mal so langsam. Wir gehen jetzt hier gleich also zum Wichteln raus. Ich habe schon meine Wichtelhose an.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber ja,
genau,
ja, mutig.
Eine rote Wichtelhose an, passend zu Weihnachten. Deswegen lasst es euch gut gehen.
Genau.
Wir hören und
sonst sagt die Steffi immer, du bist aber mutig, wenn sie mich angezogen sieht. Und heute habe ich gedacht, du bist aber mutig.
Prost, bis dennchen.
Wichtelstehen.
Auf ein Stadionbier mit Baden-FM-Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.